Ja, ganz herzlichen Dank. Es wäre schön, wenn wir Erwachsenen diese Stimmen nicht verlieren würden, die so frei von diesem Gott singen. Ihr Lieben, ich möchte mit uns einen Psalm lesen, den Mose vor fast 4000 Jahren als Gebet geschrieben hat. Und in diesem Psalm redet er von eben diesem einen wahren Gott, Psalm 90. Wer seine Bibel dabei hat oder sein Handy, der darf gerne Psalm 90 aufschlagen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Welt und die Erde geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, komm zurück, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ihr Lieben, wir haben heute 6 Täuflinge und damit auch 6 Zeugnisse und damit nicht so viel Zeit. Deswegen werden wir uns in der Predigt auf einen Vers aus den 17 Versen konzentrieren. Und das ist der Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich vermute, spätestens jetzt werden sich die ersten oder die letzten fragen, warum reden wir ausgerechnet an so einem Tag bei der Tauffeier vom Tod und vom Sterben? Die meisten der Täuflinge haben noch nicht einmal 20 Jahre erreicht. Manche auch schon 2x20 oder bald 3x20. Aber die meisten sind noch sehr jung. Und wenn man so jung ist, ihr Lieben, dann denkt man an alles, aber selten ans Sterben. Und ihr Lieben, genau das ist der Grund, warum Mose diesen Psalm so geschrieben hat. Er sagt ja nicht, oh wie gut, dass wir daran denken, dass wir sterben müssen, denn wir sind ja so klug. Er sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mose weiß ganz genau, dass junge Leute niemals oder fast niemals oder selten an den Tod denken. Aber nicht nur junge Leute. Auch später tun wir alles, um den Tod weitestgehend von uns zu weisen. Wir leben geradezu in einer Gesellschaft, wo man den Tod ausgeklammert hat. Ich habe es nicht mehr erlebt, aber manche haben das Alter hier im Saal, dass sie erlebt haben, dass Sterbende zu Hause gestorben sind und auch so lange zu Hause geblieben sind, bis sie begraben wurden. Heute ist das per Gesetz schon gar nicht mehr zulässig. Ja, man tut sie schnell in eine Leichenhalle oder man stirbt sowieso nicht mehr zu Hause. Und das ist verständlich. Wir wollen nicht unbedingt über den Tod nachdenken, denn er gehört nicht zum Leben. Aber Mose sagt trotzdem: Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, denn er weiß das, dass wir da nicht gerne drüber nachdenken, auf dass wir klug werden. Ihr Lieben, statistisch gesehen sterben 100% der Menschen und jeder hier im Saal. Und wir wollen das nicht wahrhaben. Wir denken nicht daran. Aber es ist offensichtlich, und das sagt Mose, und das schon vor 4000 oder knapp 4000 Jahren, es ist ein Schlüssel zu was? Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Wenn wir wirklich aufrichtig darüber nachdenken, dass wir sterben müssen, liegt darin die Möglichkeit, weise zu werden. Fragt sich nur, welche Weisheit meint er dort? Denn das ist keinesfalls ein Automatismus. Es gab schon viele kluge Menschen vor uns, die haben über den Tod nachgedacht und haben resigniert. Shakespeare ist den Engländern bekannter als den Deutschen, aber bei uns haben wir zumindest schon mal von ihm gehört. Und er lässt Hamlet zum Tod seiner Frau sagen, ist ein bisschen schwierig, weil es ist englische Poesie, aber ich lese es auf Deutsch, das ist noch schwierig genug. Aus, kleines Licht, Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündlein auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Oder wir können es auch mit einem ähnlich intelligenten, aber ähnlich gottlosen deutschen Dichter versuchen. Friedrich Schiller lässt seinen Schurken Franz Mohr ausrufen: Der Mensch entsteht aus Morast und wartet, also nicht wartet, sondern er wartet, er läuft eine Weile in Morast. Er macht Morast und gärt wieder zusammen in Morast. Das sind seine Worte, das sind nicht meine Worte. Bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ist kein Automatismus, wenn man an den Tod denkt, dass man weise wird. Seht ihr das? Diese Männer, so intelligent sie waren, Shakespeare und Schiller, gehören zu den bedeutenden Dichtern unserer Moderne, ja, der englischen und der deutschen Dichtkunst. Aber sie haben offensichtlich keine Weisheit aus dem Tod gezogen. Ganz im Gegenteil, sie wurden depressiv, wenn sie über den Tod nachgedacht haben und keinerlei Sinn darin gefunden. Es ist kein Automatismus. Aber schaut nochmal auf den Text. Ich habe euch ja versprochen, wir nehmen nur einen Vers. Aber der Text beginnt mit ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt erschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, der Schlüssel, damit der Tod oder das Denken an den Tod wirklich weise macht, hat offensichtlich mit Gott zu tun. Shakespeare und Schiller hatten eins oder mehrere Sachen gemeinsam, aber besonders das: sie glaubten nicht an Gott. Und dann ist es selbstverständlich, dass man aus dem Tod keinen Nutzen ziehen kann. Wenn vorher nichts ist, vor deinem Leben, kein Gott, kein Schöpfer, wenn nach deinem Leben nichts ist, kein Gott, kein Richter, was ist dann diese 60, 70, 80 Jahre dazwischen? Nichts. Oder wie Schiller sagt, Morast. Aber man kann auch zu einer anderen Lösung kommen, wie Mose. Wenn uns klar ist, dass mein Leben kein Produkt des Zufalls ist, dass Gott, der ewige Gott, dich und mich gewollt haben, geschaffen hat, dann kommen wir ganz woanders raus. Dann macht das Leben auf einmal Sinn. Dann gibt es vorher einen Schöpfer, vor dem ich Verantwortung habe, und dann gibt es nachher einen Richter, vor dem ich Verantwortung ablegen muss. Und dann erscheinen die Worte in einem ganz anderen Licht: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug oder weise werden. Ihr Lieben, es gab auch andere Männer, die eine ganz andere Weisheit gezeigt haben aus dieser Wahrheit, dass wir sterben müssen. Vielleicht hat jemand mal von Jonathan Edwards gehört. Ist nicht viel älter als Schiller und Shakespeare. Hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und er hat im 18. Jahrhundert gelebt und er hat 70 Prinzipien oder 70 Resolutionen verfasst, wie er sein Leben führen möchte. Und damit es euch ein bisschen mehr anspricht, Franzi und Co., wisst ihr, wie alt er war, als er sich hingesetzt hat und hat 70 Thesen, 70 Resolutionen, 70 Entscheidungen verfasst, wie er sein Leben führen möchte. Was schätzt ihr, wie alt er war? Er war 12, als er ans College gegangen ist oder an die Universität. Und er war 20, wo er seinen Master hatte in Theologie. Und mit 19 Jahren hat er diese 70 Resolutionen verfasst. Wer ist hier 19 Jahre alt im Saal? Ist irgendjemand 19? Einer? Eine? Zwei? Okay, ich habe schon gedacht, dass nicht so viele sind. Ich dachte, für alle kann ich das nicht machen, aber die 19 Jahre alt sind, die können sich mal die 70 Resolutionen nach dem Gottesdienst mitnehmen. Ich habe sie für euch ausgedruckt. Wer sich 19 fühlt, darf auch eins mitnehmen. Wer ein Smartphone oder ein Handy oder einen PC bedienen kann, der kann das auch googeln. 70 Resolutionen, AdWords, findest du sofort auf Deutsch. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele von diesen Entschlüssen dieses jungen Mannes. Resolution Nummer 7. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Mit 19 schreibt er das. Die Endlichkeit seines Lebens hat ihn offensichtlich dazu motiviert, heute anders zu leben. Resolution Nummer 9. Ich bin entschlossen, bei vielen Gelegenheiten über mein eigenes Sterben und über die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten, nachzudenken. Mit 19. Er hatte offensichtlich keine Angst vor dem Sterben, denn er hat die Weisheit Moses angewendet. Er hat Gott nicht verdrängt. Wenn wir Gott verdrängen, haben wir Angst vor dem Sterben, aber er hat Gott nicht verdrängt. Resolution Nummer 10. Ich bin entschlossen, immer, wenn ich Schmerzen leide, an die Schmerzen der Märtyrer und an die Leiden in der Hölle zu denken. Er hat also die Schmerzen, die er heute erlitten hat, in Proportion gesetzt zu den Schmerzen, die noch kommen könnten, wenn wir in die Ewigkeit ohne Gott gehen. Resolution Nummer 17. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir gewünscht hätte, wenn ich sterben muss. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich mir es gewünscht hätte, wenn ich sterben muss. Ihr Lieben, das darf ich aus Erfahrung schon sagen, ich bin noch nicht 70 oder 80, also fühle mich noch nicht so, als wenn ich bald gehen müsste und ich muss auch drüber nachdenken. Aber ihr Lieben, viele von uns jagen ein Leben lang mit Hochdruck einem Ziel nach, das du dir gesteckt hast, aber sie denken nie drüber nach, wie gut das Ziel ist. Mit Hochdruck machst du dein Studium oder deine Ausbildung. Mit Hochdruck spielst du Lotterie. Oder mit Hochdruck möchtest du bekannt werden und träumst davon, auch mal so ein Star oder ein Sternchen zu sein. Aber du hast nie drüber nachgedacht, ob das wirklich ein lebenswertes und ein sterbenswertes Ziel ist. Ich will euch noch ein, zwei Resolutionen nennen. Resolution Nummer 50. Ich bin entschlossen, so zu handeln, wie ich denke, dass ich es für den besten und weisesten Weg halte, wenn ich mich in der zukünftigen Welt befinde. Ihr seht, er ist nicht depressiv geworden. Ganz im Gegenteil, das hat ihn angespornt, anders zu leben. Was macht den Unterschied? Eine Ewigkeit ohne Gott oder eine Ewigkeit mit und vor Gott? Die zweitletzte Resolution. Resolution Nummer 52. Ich höre immer wieder von älteren Menschen, dass sie erzählen, wie sie ihr Leben leben würden, wenn sie es nochmal könnten. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir wünschen werde, gelebt zu haben, vorausgesetzt, ich komme in ein hohes Alter. Mit 19 Jahren hat dieser junge Mann eine Weisheit gehabt, den Älteren zuzuhören. Weil ihr alle, die ihr in dem Alter seid, ihr denkt alle so wie ich in dem Alter. An alles Mögliche, aber nicht an Sterben. Aber wenn ihr hört, hört ihr immer wieder von Älteren, ach hätte ich doch. Ach hätte ich doch das und das gemacht. Ach hätte ich doch was ganz anders gemacht. Ständig, bis zum heutigen Tag, nicht nur im 18., auch im 21. Jahrhundert, reden die alten Menschen noch genauso. Aber die jungen Menschen hören oft nicht. Jonathan Edwards, konnte schon diese Weisheit aufweisen, daran zu hören. Eine letzte Resolution, Resolution Nummer 55. Ich bin entschlossen, bis zum Äußersten danach zu streben, so zu handeln, wie ich handeln würde, wenn ich schon die Glückseligkeit des Himmels und die Qualen der Hölle gesehen hätte. Edwards rechnete also mit einem kurzen Leben und einer langen Ewigkeit. Ihr Lieben, wenn du an das Sterben denkst, dann wirst du auch bereit, dein Leben richtig zu führen. Und wenn du dein Leben richtig führst, wirst du bereit zu sterben. Das ist Weisheit, die wir von Edwards oder auch von Mose, vom Wort Gottes, lernen können. Es ist völlig unlogisch, ihr Lieben, den Tod aus dem Leben auszugrenzen. Und es ist angebracht, auch mal an so einem Tag darüber zu sprechen, wo so viele junge Menschen im Raum sind. Das war der Grund. Ja, mich hat vorgestern jemand gefragt, was predigst du denn auf der Taufe? Habe ich gesagt, Psalm 90, Vers 12. Guckte mich ganz entsetzt an. Ja, der macht Predigerausbildung, der wusste schon, was kommt. Dann hat er gesagt, wie kannst du denn so einen Text wählen? Sag ich, ja, das ist genau der Grund. Ja, es sind so viele junge Menschen im Raum und genau das ist die Absicht von Mose. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir weise werden, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Wir haben wenig Zeit und deswegen hat die Predigt nur zwei Punkte, nur zwei Gliederungspunkte. Der erste, der leibliche Tod ist unausweichlich. Und der zweite, der ewige Tod ist ausweichlich oder ist vermeidbar. Der erste Punkt, der leibliche Tod ist unausweichlich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum sterben wir eigentlich? Vielleicht hast du es nie gemacht, aber Wissenschaftler machen das ständig. Wisst ihr warum? Es gibt keinen logischen Grund, warum der Mensch stirbt. Denn die Zellen in deinem Körper besitzen die Fähigkeit, sich ständig zu erneuern. Das mag dich vielleicht erschrecken, aber spätestens nach 30 Jahren hast du keine Zelle mehr in deinem Leib, die du mit der Geburt bekommen hattest. Du bist ein neuer Mensch nach 30 Jahren. Ja, weil die langsamste Erneuerung findet in den Knochen statt und das dauert 30 Jahre. Die schnellste Erneuerung findet auf deinen Lippen statt. 14 Tage hast du neue Lippen. Ja, ihr Ehemänner, 14 Tage könnt ihr immer wieder neue Lippen küssen. Alle 14 Tage. Die sind immer neu und das ist gut so. Gerade bei uns in Deutschland, wo es Winter gibt oder noch in anderen Regionen, wo die Lippen ständig kaputt gehen. Stellt euch mal vor, das würde 30 Jahre dauern, bis die wieder repariert sind. 14 Tage. Und eigentlich durch diesen Mechanismus, dass Zellen sich erneuern, könnten wir ewig leben. Wir könnten ewig leben. Das steckt in uns. Der Körper müsste gar nicht vergehen. Und wir wenden Millionen und vielleicht auch Milliarden dafür auf, das aufzuhalten. Aber ihr Lieben, da wird sich nichts dran ändern. Auch Haferflocken morgens ändern nichts daran. Ja, ich habe mal einen Prediger gehört. Glaubst du wirklich, wenn du jeden Morgen Haferflocken isst, dass Gott sich so ein bisschen mit den Engeln zusammensetzt und sagt, hey, hast du gesehen, der isst Haferflocken. Lass uns ihm noch ein Jahr geben. Auf keinen Fall. Unser Tag ist festgelegt. Wir können bestenfalls unser Leben verkürzen, aber wir können es nicht verlängern. Auch wenn das ein bisschen lustig klingt, aber es ist sehr, sehr ernst, ihr Lieben. Mose, und das haben wir vielleicht überlesen, gibt uns die Antwort, nach der Wissenschaftler suchen. Mose erklärt in diesen 17 Versen, gleich am Anfang, warum der Mensch stirbt. Hat es jemand bemerkt? Du, heißt es von Mose, du, Gott, schwemmst die Menschen hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind wie Gras am Morgen, das aufsprost. Am Morgen sprost es auf und am Abend verwelkt und verdorrt es. Wir vergehen. Warum vergehen die Menschen? Warum sterben die Menschen? Durch den Zorn Gottes. Ja, Gott ist zornig. Und deswegen sterben die Menschen. Deswegen stirbst du hundertprozentig. Und deswegen sterbe ich hundertprozentig. Du hast, Vers 8, unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt und selbst unser verborgenes Tun, das, was keiner von euch mitkriegt, so wie der Martin heute Morgen in der Predigt gesagt hat, wenn ihr wüsstet, was alles in meinem Leben, und das darf ich auch sagen, was alles in meinem Herzen zumindest vor sich geht, ihr würdet mich von der Kanzel ziehen. Ihr würdet mich nie predigen lassen. Und diese Ungerechtigkeiten stehen wie ein offenes Buch vor einem lebendigen Gott. Und dieser Zorn sorgt dafür, dass jeder Mensch sterben muss. Das sagt das Wort. Alle unsere Tage schwinden durch was? Nicht durch die Nichterneuerbarkeit unserer Zellen. Sie schwinden durch deinen Grimm. Der Grund, dass der Mensch den Tod erleben muss, hat offensichtlich nicht mit Biologie zu tun, sondern mit Moral. Es hat was mit Schuld zu tun. Wir vergehen alle, weil wir schuldig sind vor einem lebendigen Schöpfergott. Keiner lebt sein Leben für diesen Gott. Ich auch nicht. Keiner ist ihm wirklich gerecht. Keiner. Jeder versucht danach, wie wir es in der Einleitung heute Morgen gehört haben, das auf der Sonnenseite zu leben. Ja, für sich das beste Leben zu leben. Aber das ist nicht unbedingt das Leben, was nach Gott trachtet. Ja, wir wollen das meiste für uns rausholen. Aber wir wollen nicht unbedingt an den Herrn denken. Römer 6, Vers 23 sagt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Vielleicht sagt er jetzt, Mike, das ist aber hart. Wie kannst du davon reden, dass Gott zornig ist und uns in seinem Zorn wegspült? Ich habe das nicht gesagt. Das hat Mose gesagt. Und Mose, das glauben wir, hat das gesagt, was Gott sagen wollte. Was ist schlimmer? Jemanden einen weichgespülten Gott, einen weißbärtigen, rotbäckigen Gott zu demonstrieren, der ja nur hätscheln kann, nur streicheln kann und keiner Fliege was zuleide tun kann? Oder von dem Gott zu reden, von dem die Bibel sagt. Natürlich kannst du dir deinen eigenen Gott zimmern. Aber welchen Gott zimmerst du dir dann? Woher nimmst du diesen Gott? Er entspringt deiner Vernunft, deiner Vorstellungskraft. Und das ist kein Gott, das ist ein Götze. Die Bibel sagt uns, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist kein weichgespülter Gott. Gott wird jeden in den Tod führen. Mose geht so weit und sagt, Psalm 90, Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms? Das ist eine rhetorische Frage. Keiner erkennt die Stärke des Grimms und des Zorns Gottes. Und es ist ein gerechter Zorn, weil auch ich nicht, mein Leben. Versteht ihr die Logik, die Edwards und Mose hatte? Wenn ich wirklich geschöpft bin, wenn ich wirklich aus der Hand eines ewigen Gottes komme, ja, dann bin ich verantwortlich. Das ist mein Beispiel, was ich ständig bringe. Ja, wenn die Webers so einen schönen Garten anlegen, dann tun sie das nicht, dass der Garten sich auf die Schulter klopft und sagt, wie bin ich so schön? Ja, und für sich selbst da ist. Die Webers wollen auf ihrer Terrasse sitzen und wollen einen schönen Garten sehen. Der soll sie erfreuen. Das ist so. Wenn ich etwas schaffe und viel Mühe hatte für diesen schönen Garten, dann soll der mich erfreuen. Und deswegen sollst auch du ein Leben zur Freude Gottes leben. Und du tust es nicht. Und ich tue es auch nicht. Und deswegen haben wir unser Leben verwirkt. Und wir sind alle schuldig geworden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt geht ein bisschen schneller. Der leibliche Tod ist unvermeidbar. Aber der ewige Tod, der ist vermeidbar. Wenn Mose hier im Psalm 90 davon spricht, dass wir erkennen sollen, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dann müsst ihr ihn richtig verstehen. Mose dachte nicht, oh Mensch, wir haben nur 60 oder 70 Jahre, lass uns das meiste rausholen. Lass uns, ja, wie Paulus sagt, das sind seine Worte, fressen und saufen, so hat es Luther übersetzt, denn morgen sind wir tot. Daran hat Mose nicht gedacht, nicht an diese Weisheit. Ja, lass uns Vollgas geben, wie manche denken. Denn am Ende ihres Lebens müssen auch sie zur Erkenntnis kommen, was waren diese 60 Jahre Vollgas oder 70 Jahre? Das ist nicht die Weisheit, von der Mose hier spricht. Er redet von einer ganz anderen Weisheit, nämlich von einer Weisheit, die uns sagt, dass wir alle, egal wo wir stehen, ob wir 19 oder 49 oder 79 sind, dass wir alle mal unser Leben vor diesem lebendigen Gott verantworten müssen. Und Mose bleibt nicht bei dem Grimm Gottes stehen. Habt ihr das gesehen? Am Ende von dem Psalm redet er von was anderem. Da sagt er im Vers 13, erbarme dich, Gott. Im Vers 14, sättige uns mit Gnade. Im Vers 15, erfreue uns. Im Vers 16, zeige uns deine Herrlichkeit. Und im Vers 17, die Freundlichkeit des Herrn sei über uns. Mose hat vor fast 4000 Jahren gelebt. Vor 4000 Jahren kannte er noch nicht Jesus Christus. Und trotzdem glaubte Mose an einen gnädigen Gott. Seht ihr das? Er bittet Gott um Gnade. Und das macht nur Sinn, wenn es auch ein gnädiger Gott ist und nicht nur ein zürnender, zorniger Gott. Mose war derjenige, der das mosaische Gesetz aufschreiben musste. Und ich gebe euch nur ein Beispiel, warum Mose, vielleicht sogar besser als wir manchmal heute, Gnade kannte. Es gab ein sogenanntes Passafest. Und das war das höchste Fest bis zum heutigen Tag der orthodoxen Juden, was sie feiern. Und zum Passa musste jede Familie ein kleines Lamm von einer Ziege oder von einem Schaf, das war egal, aber es musste ein junges Lamm, es durfte keine ausgewachsene Ziege sein. Ein junges Lamm mussten sie in ihr Haus aufnehmen. Und das für mehrere Tage. 4 Tage musste dieses kleine Lamm mit im Haus leben. Die meisten von euch haben Familie. Was glaubt ihr, was passiert, wenn so ein kleines Lamm, habt ihr schon mal in die Augen eines Lammes geschaut? Es gibt, und das war Gottes Design, es gibt kein besseres Bild für Unschuld. Was glaubt ihr, was passiert, wenn 4 Tage lang so ein kleines Lamm nicht im Stall, sondern mit im Haus lebt? Was glaubt ihr, was der Jonas oder der Tristan mit dem kleinen Lamm gemacht haben? Die haben das über die Fliesen im Bad gejagt, die haben das gestreichelt, die wollten mit dem ins Bett gehen. Den ist denen in 4 Tagen so richtig ans Herz gewachsen. So ein kleines, unschuldiges Tier. Und wisst ihr, was am 5. Tag passiert? Am 5. Tag nimmt der Vater des Hauses die ganze Familie zusammen, nimmt das Lamm, nimmt das größte Messer des Hauses und schneidet diesem Lamm die Kehle durch. Ihr findet das grausam? Ja, das ist grausam. Das Lamm hat geblutet, das Lamm hat noch mal kurz nach Luft geschnappt und dann ist es gestorben. Es ist grausam. Aber Gott hat dem Volk Israel dieses Bild gegeben, um ihm 2 Dinge zu lehren. Nicht nur, dass Sünde einen furchtbaren Tod verdient, sondern auch, dass es Stellvertretung gibt. Denn als nächstes durfte die Familie dieses Blut nehmen, an die Torpfosten anstreichen und dann musste niemand in dieser Familie, das war nur eine Erinnerung, aber beim ersten Mal, wo das Passa geschehen ist, musste niemand in der Familie in dieser Nacht sterben, so wie es bei den Ägyptern passiert ist. Ja, Sünde ist grausam, denn Sünde führt zum Tod. Millionenfach, ihr Lieben. Und wir können unsere Augen nicht davor verschließen. Alle Sekunde sterben 3 Menschen auf dieser Welt. 3, 6, 9, 12, 15 Menschen sind jetzt in die Ewigkeit gegangen und stehen vor einem zornigen Gott, der über meine Schuld und deren Schuld zornig ist. Aber er muss nicht in diesem Zorn bleiben. Der Zorn wurde gesühnt. Damals war das ein Bild durch das Lamm. 2000 Jahre später hat ein Mann in Israel zu Christus gesagt, siehe das Lamm Gottes. Und es gab kein besseres Bild, keinen besseren Ausdruck, denn Johannes der Täufer, wir wollen von Taufe reden. Und ich sage euch noch am Ende, warum wir bei der Taufe so viel von Tod reden. Es gibt noch eine Auflösung. Aber hier ist schon der erste Hinweis. Johannes der Täufer sagt, als er den Herrn Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes. Denn jemand hat die Schuld getragen. Wisst ihr, Vergebung ist möglich. Und Vergebung geschieht durch Gnade. Aber Vergebung war nicht kostenlos. Vergebung hat alles gekostet. Vergebung hat Gott sein Liebstes gekostet. Vergebung hat Gott den Tod seines Sohnes gekostet. Und daran kannst du auch erkennen, wie grausam Sünde ist. Oder ich will es umgekehrt sagen, wenn es wirklich einen anderen Weg gäbe, vor einem lebendigen Gott bestehen zu können, glaubst du wirklich, er hätte seinen Sohn in den Tod geschickt? Wie wollen wir vor einem lebendigen Gott bestehen, wenn wir dieses Opfer ausschlagen? Denn es ist kein Automatismus, ihr Lieben. Wenn die Familie damals das Lamm geschlachtet hätte, aber das Blut einfach vergossen hätte, hätte es der Familie nichts genützt. Und der Erstgeborene hätte auch in dieser jüdischen Familie sterben müssen in dieser Nacht. Das Blut musste angewendet werden. Sie mussten das Blut nehmen und mussten es an den Torpfosten dieses der Schwelle und der Seiten anbringen. Ja, was, wie uns Arnold mal gesagt hat, eine Kreuzform bildet. Das Blut muss angewendet werden. Es muss an den bildlich gesprochen, an den Türpfosten deines Herzens kleben. Und dann kann ich wirklich in der Ewigkeit vor einem lebendigen Gott bestehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Und ich möchte uns bewahren vor dieser Torheit, zu denken, Mensch, es sind nur 60, 70 Jahre, vielleicht sind es nur 19 Jahre. Lass uns das meiste da rausholen. Das ist keine Weisheit. Und manche von uns haben das, viele von uns haben das längst erkannt. Ich möchte euch bitten mit Mose, ich möchte euch bitten mit Paulus, lasst euch versöhnen mit diesem lebendigen Gott, der sein Blut für deine Schuld gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich will nur noch zum Schluss kurz darauf hinweisen, warum predigen wir auch bei einer Taufe oder warum dürfen wir auch bei einer Taufe über den Tod predigen? Die Taufe hat ganz viel mit Tod zu tun. Die Täuflinge mussten alle Tauflektionen durchnehmen und ich vermute, ihr habt es dort gelernt. Das Wort Taufe kommt eigentlich von dem altdeutschen Wort tauchen. Das ist uns leider verloren gegangen, weil die Kirchen 400 Jahre nach der Urgemeinde schon angefangen haben, die Kinder nur noch zu besprengen. Aber das war nicht immer so. In der Bibel gibt es keine einzige Besprengungstaufe. In der Bibel hat Johannes der Täufer wo getauft? Da, wo das Wasser tief war. Weil wer den Jordan kennt, weiß, der Jordan ist ungefähr wie die Haune. Und da kann man nicht überall taufen. Da muss man dahin gehen, wo das Wasser tief ist, wenn man tauchen will. Taufe war schon immer Untertauchen. Und das ist auch der Grund, die Bibel ist ja auf Griechisch geschrieben. Ich habe es gerade dem Reinhold gesagt, weil der Reinhold hat heute Kinderstunde gemacht und da hat ein Kleiner in der Kinderstunde gesagt, und siehe, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann hat der Kleine gesagt, ja, wir müssen glauben und wir müssen uns tauchen. Ja, der hat es richtig gesagt. Ja, der hat mit Luther geredet. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Und im Griechischen steht natürlich nicht taufen oder tauchen, da steht das griechische Wort baptizo. Und das ist der Grund, ihr Lieben, das ist hochinteressant, warum die ganzen Kirchen, evangelisch, katholisch und auch alle orthodoxen Kirchen, die haben mit der Besprengung angefangen, ein paar hundert Jahre nach Christus, aber eine Kirche hat es nicht gemacht, obwohl sie das Gleiche denkt wie die anderen. Und das ist die griechisch-orthodoxe Kirche. Hat jemand mal, wahrscheinlich nie, aber wenn ihr mal eine griechisch-orthodoxe Taufe erlebt, wisst ihr, was da mit den Säuglingen gemacht wird? Die werden untergetaucht. Warum? Weil die Bibel ist auf Griechisch geschrieben und die Griechen sind nie auf die Idee gekommen, bei Baptizo an Sprengen zu denken. Die denken immer, bis zum heutigen Tag, an Untertauchen. So wie es ihr jetzt bald sehen werdet. Für manche ist das befremdlich, weil ihr es nicht erlebt habt, das kann ich verstehen. Ich habe es auch nicht als Kind oder als Heranwachsender erlebt. Aber ihr Lieben, das ist biblisch, das ist höchst biblisch. Und die Bibel und auch diese Predigt zeigt dir eigentlich schon, warum es so biblisch ist. Wenn du runtergehst, Franzi oder Andreas oder Karl oder auch die anderen, wenn ihr runtergeht, dann ist es ein Bild dafür, dass Jesus Christus, das Lamm Gottes, in den Tod gegangen bist. Wenn du runtergehst, dann ist es ein Bild dafür, dass du mit ihm gestorben bist. Der Preis ist bezahlt, Karl. Du musst keine Angst mehr haben. Das ist ein Bild dafür. Das ist nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt war der Moment, wo wir sagen, Herr Jesus, dein Tod für mein Leben. Das ist vorher passiert, irgendwann in eurem Leben. Aber jetzt zeigt ihr das vor Menschen und seht ihr, was für ein schönes Bild eine echte Taufe ist. Christus ist in den Tod gegangen. Wir sind mit ihm gestorben. Aber Gott sei Dank endet die Taufe nicht in dem Moment. Auch nicht für euch. Ihr kommt auch wieder hoch. Und ihr steigt auch wieder raus. Und das ist auch ein wunderbares Bild dafür. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und auch du darfst auferstehen, wenn du dein Vertrauen auf dieses Lamm Gottes legst. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Amen.